Ganz herzlich willkommen heute bei Börse at Home zu einem super spannenden Thema. Mal ein bisschen anderes Thema als sonst. Wir haben heute zu Gast meinen Kollegen, den Daniel Brage von der EEX, und wir sprechen heute über den Strommarkt. Wir diskutieren, beziehungsweise Daniel stellt vor, wie sich die europäischen Strom- und Gasmärkte in der Krise bewährt haben und vor allem, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Daniel, ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit uns über den Strommarkt sprichst. Wie gesagt, wie immer ist dieses Webinar keine Anlageberatung. Alles, was wir hier besprechen, soll nicht zum Kauf oder Verkauf auffordern, und weder wir als Moderatorinnen-Team noch die Deutsche Börse haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. So, kurze Vorrede. Sie können wie immer Ihre Fragen gerne im Chat stellen. Wir gehen im Anschluss auf den Vortrag gerne darauf ein. Da bleibt mir jetzt erstmal nichts anderes als Stage is yours, Daniel, zu sagen. Und wir freuen uns auf den Vortrag. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, danke Fabienne für die Einführung. Ich freue mich, heute hier mittags bei Ihnen zu sein und Ihnen einen Überblick zu geben über die Entwicklung an den Strom- und Gasmärkten, sage ich mal, in den letzten Jahren, vor allem auch in der Krise und wo wir heute stehen. Am Ende werde ich auch noch mal einen kurzen Schwenk machen zum Thema Wasserstoff. Wasserstoff als eine neue Commodity, vielleicht auch interessant für den einen oder anderen, der sich damit intensiver beschäftigt. Auch dazu ein paar Worte am Ende. Zunächst erstmal zur nächsten Folie. Wer ist die EEX? Was ist die EEX-Gruppe? EEX steht für European Energy Exchange. Mal ganz platt gesagt, von uns kommt der Großhandelspreis für Strom, vor allem in Deutschland, aber auch in Europa und darüber hinaus. Wir sind ein Teil der deutschen Börsegruppe. Insofern gehören wir hier auch mit zur Familie. Was macht die EEX? Wir organisieren vor allem Energiemärkte weltweit. Dazu gehört zum einen der Strommarkt, dazu gehört aber auch der Gasmarkt, dazu gehört der Handel mit Emissionsrechten, dazu gehören weitere Umweltprodukte und ganz wichtig, dazu gehört auch das sogenannte Clearing, das heißt die gesamte Abwicklung der Geschäfte, die unser Clearinghaus, die ECC, übernimmt. Das heißt, wir haben in erster Linie nochmal die Folie zurück, bitte. Zwei Märkte. Das ist zum einen der Spotmarkt. Am Spotmarkt können Sie physisch Strom handeln. Da wird also tatsächlich Strom dann geliefert. Und zum anderen bieten wir den Terminmarkt an. Da können Sie sich gegen Strompreisrisiken absichern für die nächste Woche, das nächste Quartal, das nächste halbe Jahr, das nächste Jahr, bis zu 10 Jahre in die Zukunft können Sie dort an diesem Markt, am sogenannten Terminmarkt handeln. Der Terminmarkt ist in erster Linie finanziell. Das heißt, dort fließt kein Strom bis vielleicht am Ende in der Erfüllung, sondern dort wird in erster Linie ein finanzieller Ausgleich vorgenommen. Und diese beiden Märkte, Spot als auch Termin, bieten wir sowohl an für Strom, als auch für Gas, als auch für CO2, als auch für die meisten anderen Commodity-Klassen oder Märkte, Handelsmärkte, die wir bei uns an der Börse anbieten. Die EEX-Gruppe ist in den letzten 2 Jahrzehnten stark gewachsen. Wir sind mal entstanden aus einer Börse in Leipzig, da sitzen wir heute noch, das ist unser Hauptquartier. Aber seitdem hat sich die Gruppe doch über die ganze Welt auch verbreitet. Das heißt, mittlerweile sind wir in circa 1200 Mitarbeitende an 20 und mehr Standorten. Hauptstandort ist weiterhin Deutschland, aber daneben halt auch zum Beispiel in Frankreich, in Ländern wie Spanien, in Italien und das vielleicht noch am Rande erwähnt, zur EEX-Gruppe gehört auch die größte Strombörse in den USA, die sogenannte Nodal Exchange. Das vielleicht mal so als Vorweg Information auch, um zu verstehen, warum uns die Energiemärkte beziehungsweise die Energiekrise 2022, 2021 besonders auch betroffen hat. Nächste Folie, bitte. Genau, was macht denn so eine Börse? Ich habe gerade erläutert, die beiden Hauptsegmente, Spotmarkt, den kurzfristigen Handel, als auch den Terminmarkt, den langfristigen Handel. Aber worum geht es hier im Kern? Es geht darum, dass wir tatsächlich Transparenz herstellen. Was ist sozusagen das Resultat aus Angebot und Nachfrage? Wie bringen wir es zustande, dass ein Allokationssignal entsteht, dass jeder weiß, wie viel Strom er zu produzieren hat, beziehungsweise auf der Gegenseite auch Strom abzunehmen hat? Das ist letztendlich der Sinn und Zweck einer Börse. Das ist das Ziel gewesen der Liberalisierung, die so Ende des letzten ausgehenden Jahrtausends begonnen hat und auch dazu geführt hat letztendlich, dass die Börse gegründet wurde. Das heißt, seit 2002 bieten wir das an. Das heißt, wir führen Angebot und Nachfrage zusammen, sodass jeder weiß, halt zum Beispiel am physischen Spotmarkt, wie viel er produzieren soll, wie viel Strom und wie viel Strom auf der Gegenseite abgenommen werden kann. Und all das wird zusammengeführt in einem Preissignal, was dann wiederum für alle transparent ist. Das ist ein Markt, der ist natürlich jetzt nicht für uns als Endkunde konzipiert. Das heißt, Sie, ich, wir nehmen dort nicht direkt teil, aber unser Energieversorger nimmt daran teil. Oder unsere Bank, die sich gegen Energiepreisrisiken absichern will. Oder Finanzmarktakteure oder Stadtwerke, große Industriekunden. All das sind die Akteure, die dort am Markt aktiv sind und sich mit Strom und anderen Energiecommodities eindecken, kaufen und verkaufen, sich absichern. Und insofern hat so eine Börse wie wir halt auch große Funktionen in so einer Krise, wie wir sie vor 2 Jahren hatten und auch in dem heutigen Zeitraum. Und wie betrifft uns das jetzt als Endkunde, sage ich mal? Es betrifft uns insofern, als dass unsere Energieversorger hier sich an der Börse eindecken bzw. kaufen und verkaufen und dieser Preissignal, was hier von der EEX aus gesendet wird, sich in einer Form dann bei uns im Endkundenvertrag wiederfindet. Allerdings ist es so, dass wir als Endkunden dann nochmal dazu Steuern und Abgaben, Netzentgelte und dergleichen zahlen müssen. Aber der Grundstock ist, sage ich mal, der bei uns am börslichen Markt etablierte Preis. So viel dazu. Nächste Folie. Gehen wir mal rein ins Thema von heute. Hier sehen Sie zwei Preiskurven. Die hellgelbe, ich hoffe, die ist zu erkennen, das ist der Strompreis und die blaue Kurve, das ist der Gaspreis. Und Sie sehen, das sind ordentliche Sprünge, die da zwischen 2021 und, sag mal, Mitte 2022 stattgefunden haben. Das war letztendlich die Krise, die wir hatten, die Gaspreiskrise. Ich sage ausdrücklich Gaspreiskrise. Wir hatten keine Versorgungskrise. Das heißt, Angebot und Nachfrage haben sich zu jedem Zeitpunkt gedeckt, allerdings zu sehr hohen Preisen. Sie haben das alle noch im Kopf, im Hinterkopf. Wir hatten tatsächlich teilweise Preise von bis zu 1000 Euro die Megawattstunde in extremen Situationen. Und dazu gehörten zum Beispiel halt das Ausfallen von Nord Stream 2. Dazu gehörte letztendlich der Überfall auf die Ukraine und die damit verbundenen Einsetzen des mangelnden Gaszuflusses von Russland nach Europa. Aber das war nicht der einzige Grund, der zu diesen Preissprüngen geführt hat. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern. Wir hatten auch einen sehr heißen Sommer. Das heißt, vor allem auch die Kernkraftwerke hatten darunter zu leiden. Vor allem auch in Frankreich sind viele Kernkraftwerke mussten vom Netz gehen, weil sie nicht das notwendige Kühlwasser hatten. Und das in einer Situation, wo ohnehin schon eine angespannte Lage bestanden hat. Das heißt, weniger Gas für die Gaskraftwerke geliefert werden konnte. Und dann noch ein Ausfall, das führt natürlich dann nochmal zu besonders hohen Ausschlägen. Hinzu kommt auch der CO2-Preis, das heißt die Bepreisung von CO2-Emissionen, die politisch so gewollt ist, um halt auch eine Lenkungswirkung zu entfalten, unseren CO2-Konsum oder Verbrauch, besser gesagt, einzuschränken. Auch der war sehr hoch in der Zeit. Das heißt, da kam viel zusammen und hat dazu geführt letztendlich, dass die Preise sehr stark in die Höhe gegangen sind und wir halt diese Ausnahmesituation hatten. Das muss man aber auch sehen vor dem Hintergrund, dass einige damit besser und andere weniger gut damit umgehen konnten. Ich hatte zunächst ja erläutert, dass bei uns am Markt man sich langfristig eindecken kann, sich absichern kann gegen Preisrisiken. Also wer langfristig sich hier gehedged hatte, abgesichert hatte gegen Preisrisiken, der wurde weniger stark von diesen Preissprüngen betroffen als derjenige, der halt nicht abgesichert war und wo dann diese Preissprünge unmittelbar durchgeschlagen haben. Das hat dann da in der Reaktion dazu geführt, natürlich, dass dieser mangelnde Gas, Supply, dieser Gas, zur Verfügungstellung, die musste kompensiert werden. Die Bundesregierung hat dafür sehr viel Geld in die Hand genommen und weltweit dann den Auftrag gegeben, LNG, also Flüssiggas, zu kaufen, um, sage ich mal, diesen Mangel zu kompensieren. Und das wurde dann auch in den folgenden Monaten getätigt. Und durch diese, sage ich mal, Ersatz von russischem Gas durch anderes Gas, durch Norwegen, durch Nordafrika, aber auch durch Flüssiggas, vor allem aus den USA, konnte dann, sage ich mal, dieser Gassupply wiederhergestellt werden und der Gaspreis ging dann auch mit der Zeit wieder runter. Dazu gehörte dann auch, dass der Sommer nachließ, die Hitze ließ nach, das Kühlwasser konnte wieder zur Verfügung gestellt werden, etc. etc. Punkt hier an dieser Folie ist, ja, wir hatten sehr hohe Preise. Ja, es war eine sehr schwierige Situation, die dazu geführt hat, dass auch viele sehr unter diesen hohen Strompreisen gelitten haben und vielleicht auch heute noch leiden, soweit sie zu dem Zeitpunkt Verträge abgeschlossen haben. Aber dass letztendlich dieses Preissignal notwendig ist, damit dann auch tatsächlich Maßnahmen getroffen werden können. Also zum Beispiel, dass Gas eingespart wird. Wir hatten in der Krise viele Diskussionen darüber, ob es nicht Möglichkeiten gegeben hätte, diesen Preis zu deckeln, einen Gaspreisdeckel einzuziehen. Es gibt tatsächlich einen Gaspreisdeckel, aber der ist so hoch eingezogen worden, dass der eigentlich nicht zur Anwendung kommen kann. Aus unserer Sicht auch der falsche Schritt, weil dadurch schaffen sie natürlich dann Intransparenz. Sie kennen dann halt nicht mehr die Lage, wie sie tatsächlich an den Märkten ist und sie sehen halt nicht mehr den Mangel in absoluter Form. Insofern musste man, denke ich, mit dieser Situation umgehen lernen und hat das dann letztendlich auch getan, indem man die physikalische Situation verbessert hat. Ich habe es gerade gesagt, indem man Gas an anderer Stelle dazu gekauft hat, um den Gasmangel hier zu kompensieren. Nächste Folie bitte. Und das ist jetzt, sage ich mal, die Situation, wie wir sie heute sehen, in der Reflexion Anfang 2021, 2024. Die rote Kurve ist der Strompreis, die blaue Kurve ist der Gaspreis und die grüne Kurve ist der Preis für CO2-Rechte, also die Rechte, die man kauft, um seine Emissionen damit zu kompensieren. Und Sie sehen, nach dieser extremsten Spitze Mitte 2022 sind wir jetzt, was den Strompreis angeht, wieder fast auf dem Niveau von vor der Krise. Es gilt sowohl für Strom als auch für Gas. Und CO2, der Preis ist auch deutlich wieder runtergegangen. Darin spiegelt sich letztendlich wieder die gute Versorgungslage, die wir haben. Die Gasspeicher sind voll. Wir sind vorbereitet für den Winter, beziehungsweise wir stehen am Ende eines Winters. Und insgesamt natürlich auch, muss man immer im Hinterkopf behalten, Energiepreise sind Ausdruck der wirtschaftlichen Situation. Das heißt, wenn die Nachfrage geringer ist, wird weniger Energie verbraucht. Sinken die Preise, sinkt auch der Preis für CO2 letztendlich, weil weniger Emissionen in die Welt gesetzt werden. So fand das auch mit ein Grund, warum hier die Preise insgesamt wieder runtergegangen sind. Aber das ist die Aussage hier: Nach dieser schwierigen Lage Mitte 2022 sind wir jetzt hier etwa wieder auf dem Niveau von vor der Krise. Nächste Folie bitte. Und jetzt fragen Sie mich, wie sieht denn die Zukunft aus? Natürlich will sich die Börse nicht dazu äußern, wie die Zukunft aussieht. Wir sind keine Analysten, wir betreiben keine Marktanalyse. Dafür sind andere zuständig, aber wir können uns angucken, was am Markt gehandelt wird. Und was ich Ihnen hier mitgebracht habe, sind die beiden Kurven für Strom und Gas. Das heißt, die rote Kurve für Strom und die blaue für Gas. Und da sehen Sie, wie der Strom- und der Gaspreis für die nächsten Jahre gehandelt wird. Also oben sehen Sie den Strompreis für die nächsten 10 Jahre und unten den Gaspreis für die nächsten 5 Jahre. Und Sie sehen, dass der Strompreis, also das ist die Erwartungshaltung heute, der Händler für die nächsten 10 Jahre leicht sinkt im Vergleich zu heute. Ich kann es jetzt selber nicht so richtig erkennen, auf, denke ich, ungefähr 50 Euro. Von heute 72 Euro, das ist die Erwartung. Und beim Gas ist sie ungefähr gleichbleibend bei etwa 27 Euro. Euro. Das so zum Hinterkopf, wenn Sie sich momentan überlegen, wie die Energiewende sich entwickelt, wie der Zubau von Erneuerbaren gelingt, wie die Ausstiegsdiskussionen um Kernenergie und Kohlekraft laufen. Das hier vielleicht mal als Anhaltspunkt, wo der Gas- bzw. der Strommarkt die Entwicklung der kommenden Jahre sieht. Und das ist natürlich auch mal eine wichtige Frage, wenn es darum geht, sind wir wettbewerbsfähig in Europa? Das ist sozusagen, damit muss man momentan rechnen. Ja? Wenn ein großes Industrieunternehmen sich heute Strompreise bei uns an der Börse sichern will, dann muss es mit solchen Preisen hier kalkulieren. Und das ist letztendlich auch ein Indikator für Investitionsentscheidungen. Ja? Ist das ein Preis, für den ich in der Lage bin, jetzt hier in Deutschland, in Europa zu produzieren? Das gilt natürlich für beide Seiten. Das gilt vor allem natürlich für den Verbraucher, aber es gilt genauso für denjenigen, der baut, ja, der neue Kraftwerkskapazitäten baut. Ist das ein Preis, mit dem ich meine Anlage zukünftig finanzieren werde können? Nächste Folie, bitte. Genau, wir haben jetzt hier noch kurz Wasserstoff eingeschoben. 2 Minuten zum Thema Wasserstoff, bevor ich dann, sage ich mal, auf die Endgrade gehe. Wasserstoff, das ist ein ganz neues Thema, super spannend, neue Commodity. Ich habe es gesagt, es gibt Gasmärkte, es gibt Strommärkte, es gibt CO2-Märkte und Wasserstoff ist letztendlich die Kombination aus all dem. Ja, Wasserstoff soll unsere Zukunft ermöglichen, ohne fossile Energieträger, soll langfristig Gaskraftwerke ersetzen und vor allem ist es das notwendige Pendant zu den Erneuerbaren, weil Wasserstoff ist speicherbar. Das heißt, Erneuerbare kennen Sie, sind volatil, Dunkelflaute hat der eine oder andere schon mal gehört, scheint die Sonne nicht, weht der Wind nicht, gibt es keinen erneuerbaren Strom. Und wenn Sie dann gespeichert haben, zum Beispiel in Form von Wasserstoff, dann können Sie diese Flaute dann ausgleichen. Das heißt, die Hoffnungen, was Wasserstoff angeht, sind sehr hoch, in der Branche, bei der Regierung, aber auch weltweit. Auch geopolitisch ist das natürlich ein sehr, sehr attraktiver Stoff, weil man dadurch Abhängigkeiten zumindest differenzieren kann. Die Abhängigkeiten von heute, was Gas und Fossile angehen, können zumindest in Zukunft etwas anders aufgestellt werden. Und man kann sich überlegen, woher man diesen Wasserstoff, wenn man ihn denn nicht selber in Deutschland oder in Europa produzieren kann, von wo man diesen Wasserstoff braucht, ob bekommt. Wasserstoff, das muss man wissen, will man ihn fossil oder will man ihn emissionsarm herstellen, dann muss er aus erneuerbaren Energien kommen. Also man braucht sehr viel Strom dafür, sehr viele Windkraft, sehr viel Sonne. Und deswegen sind Regionen mit viel Sonne und mit viel Wind besonders gut geeignet, grünen Wasserstoff herzustellen. Und was bedeutet das alles für uns als Börse? Warum sehen wir uns hier, sage ich mal, auch mit als einen der wichtigen Stakeholder? Ja, ich sagte es bereits am Anfang, es braucht ein Preissignal. Sie müssen wissen, was kostet denn der Wasserstoff? Und da wir bisher noch nicht hoch skaliert haben in der Produktion von Wasserstoff, ist das sehr, sehr schwierig zu sagen. Das heißt, es gibt noch nicht den Preis für grünen Wasserstoff. Und deswegen ist das so eine klassische Henne-Ei-Frage, wo sich viele Leute fragen, lohnt es sich jetzt umzustellen, meine Produktion? Sollte ich anfangen, damit grünen Wasserstoff herzustellen? Und deswegen machen wir uns viele Gedanken davon, wie wir das herstellen können, diese Transparenz und dann mit dem Markt auch wachsen. Und da sage ich nur zwei Stichworte. Einmal haben wir einen Preisindex, den sogenannten Hydrix. Das heißt, den können Sie auf unserer Webseite einsehen. Den kalkulieren wir einmal die Woche. Da fragen wir Akteure im Markt an, was zahlt ihr denn für grünen Wasserstoff oder wofür produziert ihr den grünen Wasserstoff? Und das sammeln wir alles und stellen daher einen dann Index her. Schon mal ein erstes Leitsignal, den sogenannten Hydrix. Kann ich nur empfehlen, wenn Sie sich mal eine Idee verschaffen wollen, was kostet denn grüner Wasserstoff heute? Gehen Sie auf unsere Webseite und gucken sich den Hydrix an. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir machen jetzt eine Plattform für den Handel mit Wasserstoff. Das ist aber noch nicht standardisiert. Das ist kein Spotmarkt. Das ist kein Terminmarkt. Das ist ein Auktionsmarkt. Das heißt, da stellen wir dann Auktionen ein oder andere stellen Auktionen ein. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit eBay. Da können Sie dann mal testen, wer kauft denn meinen Wasserstoff zu welchem Preis oder andersrum, Sie wollen grünen Wasserstoff verbrauchen. Dann stellen Sie eine Kaufauktion ein und sehen mal, was für Preise dann dort aufgerufen wird. Und das ist aus unserer Sicht mal erster Schritt. Ja, dann werden Sie hoffentlich bald verschiedene Auktionen sehen in unterschiedlichen Gebieten, noch alles sehr nicht standardisiert. Aber das wächst dann zusammen, diese Inselmärkte. Und irgendwann haben wir dann vielleicht mal einen funktionierenden physischen Spotmarkt für Wasserstoff. Das mal als kleinen Ausblick auf die Zukunft, wie wir sie sehen bei Wasserstoff. Und dann abschließend, und da bin ich ja auch schon am Ende meiner Zeit angekommen und freue mich auch auf Ihre Fragen. Nächste Folie bitte. Ein paar Anhaltspunkte nochmal. Wo stehen wir momentan? Ich habe es erläutert, die Preis- oder die Krise, die wir hatten, war eine Preiskrise. Sie war keine Versorgungskrise. Das heißt, es war richtig, sage ich mal, von Seiten der Politik jetzt nicht dort in die Märkte stärker einzugreifen. Es gab viele Diskussionen. Ich will nur mal eine kurz nennen. Grenzkostenbasierte Preisbildung, der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Die sogenannte Merit Order, die wurde stark in Frage gestellt. Gut, dass man da an der Stelle nicht geschraubt hat, sondern, sage ich mal, diesen Preisbildungsmechanismus beibehalten hat. Auch gut, dass man halt nicht, sage ich mal, krasse Preisgrenzen eingezogen hat, um die Märkte dadurch zu reglementieren. Das hätte, sage ich mal, zu eher Verwerfungen geführt, als dass es geholfen hätte. Das heißt, es geht darum, dass wir einen stabilen Rahmen bekommen, einen stabilen politischen, einen stabilen regulatorischen Rahmen für die Energiemärkte der Zukunft, in der sich dann, sage ich mal, ich habe es erläutert, Investmententscheidungen dann auch ermöglichen und möglich sind. Ein Thema, ich habe es hier ganz zu Anfang genannt, die deutsche Preiszone ist eines dieser zentralen Themen. Es wird immer wieder darüber diskutiert, ob man die deutsche Preiszone, momentan haben wir einen Preis für ganz Deutschland, ob man die aufteilt. Grund dafür ist, dass der Netzausbau nicht hinterherkommt. Halten wir für keine sehr gute Idee. Wir hätten unterschiedliche Lebensverhältnisse, wir hätten unterschiedliche Preise. Das würde den Markt eher verunsichern, als dass es ihm helfen würde. Insofern Netzausbau, Netzausbau, Netzausbau. Es muss gewährleistet sein, dass die günstigen Erneuerbaren vor allem im Norden den Süden erreichen. Da hilft man einem nicht weiter, wenn man die Preiszone aufteilt. Dazu gehört auch, dass man halt das Thema Subventionierung, das ist natürlich ein zentrales Thema und ohne Subventionierung geht es in vielen Bereichen auch nicht. Die Erneuerbaren ständen nicht da, wo sie stehen heute, ohne die Subventionierung. Aber dass man sich doch nochmal manchmal innehält und fragt, was subventioniere ich denn hier eigentlich? Und sind wir nicht schon einen Schritt weiter und können sich diese Energieformen, sei es nun Erneuerbare sowieso, aber auch die zukünftigen Kraftwerke, die wir brauchen, über den Markt refinanzieren, weil eins ist klar, sobald der Staat hier über Subventionierung eingreift, wird's kompliziert. Die Klimaneutralität, ich habe es erläutert, CO2-Bepreisung ist sehr zentral und dazu muss man natürlich auch dann die Gegenseite sehen, wie kann man uns als Verbraucher auch wiederum entlasten, wie kann man Akzeptanz schaffen. Ja, ich möchte mich klimafreundlich verhalten, aber der Preis an der Tankstelle tut mir weh. Wie kann ich hier, sage ich mal, auch kompensiert werden? Das heißt, die Einnahmen aus, sage ich mal, vor allem dem Emissionshandel müssen halt auch so genutzt werden, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung steigt. Stichwort Klimageld. Und ich habe es gerade schon erläutert, Wasserstoff ist so ein Thema der Zukunft. Auch da denken wir, dass man durch die richtigen Rahmenbedingungen halt Märkte dort entstehen lassen kann, vor allem für Effizienz sorgen kann. Und dass wir dann, sage ich mal, hier auch auf einem guten Weg sind in Deutschland und Europa, um, sage ich mal, die Energiewende oder das langfristige Ziel, CO2 einzusparen beziehungsweise klimaneutral zu werden, auch erreichen können. So, mit Blick auf die Uhr bin ich schon an meinem Zeitlimit angekommen, wollte Ihnen einen kurzen Einblick geben in die Krise. Was macht die EEX? Wie hat der Markt funktioniert? Was ist Wasserstoff? Warum ist das spannend? Wie funktionieren die aktuellen Diskussionen? Das konnte natürlich nur ein ganz kurzer Impuls sein. Freue mich auf Fragen von Ihrer Seite.
Daniel, ganz, ganz herzlichen Dank für den Vortrag und den guten Impuls und aber auch die Beruhigung. Also gerade dein Ausblick auf die nächsten 5 bis 10 Jahre der Analysten ist natürlich sehr schön zu sehen. Einige warten ja auch immer noch auf die Nebenkostenrechnung. Von daher beruhigend zu sehen, dass sich das Ganze wieder stabilisieren wird. Das Thema Strom ist sehr, sehr spannend und wir haben auch wahnsinnig viele Fragen bekommen. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu sortieren und zu filtern. Also erstmal ist die Frage wirklich tatsächlich als Privatkunde, wie kann ich mich denn da absichern? Kann ich Strom vorab kaufen oder gibt es da eine Mindestannahme? Kann ich da irgendwas machen?
Ja, der Markt bei uns ist tatsächlich was für Unternehmen. Das heißt, Sie können bei uns sich als Privatkunde nicht direkt an der Börse zulassen, aber natürlich können Sie gucken, was macht Ihr Energieerzeuger. Und die Energieerzeuger haben natürlich ein eigenes Portfolio. Das heißt, die haben auch sich bei uns an der Börse abgesichert. Die haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten Verträge abgeschlossen. Und ich glaube, das kann man sagen, wenn man jetzt auf die Vergleichsportale guckt, dann sieht man dort auch die Preisunterschiede, die sich auch daraus ergeben, wie die Energieerzeuger, sage ich mal, am Markt agieren und zu welchen Zeitpunkten sie einkaufen. Das heißt, wer in der Krise eingekauft hat, der hat natürlich jetzt höhere Preise mit sich rumzuschleppen als jemand, der vor der Krise oder jetzt wieder einkauft. Aber dazu sind die Profis da, um halt genau diesen Job zu erledigen. Und Sie als Endkonsument sollten dann die Auswahl und haben, im Wettbewerb zu entscheiden, welcher Energieversorger macht es denn am besten. Und natürlich für den Energieversorger ist das immer ein ganzes Portfolio. Er produziert zum Teil ja selber, hat selber bilaterale Verträge und ist bei uns aktiv. Also das sollte sich dann beim Endkunden dann am Ende widerspiegeln, sage ich mal, auch diese Preisentwicklung hier am Großhandelsmarkt.
Ja, das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage, die nämlich auch sich so ein bisschen darauf bezieht, ist denn sozusagen Kernkraftstrom günstiger als Wind- und Solarenergie? Gibt es da Unterschiede?
Ja, an der Börse wird sogenannter Graustrom gehandelt. Das heißt, Sie können nicht sagen, woher der Strom kommt, der bei uns an der Börse gehandelt wird. Das heißt, es gibt keine eigenen Segmente für grünen Strom oder für Strom aus Kernenergie oder für Strom aus Kohleenergie, sondern das fließt alles hier in den Strompreis ein. Das heißt, wenn Sie die Preiskurven gesehen haben für die nächsten Jahre, das ist sozusagen, da wird antizipiert, wie der erneuerbaren Ausbau vorangeht. Da wird antizipiert, wie sich der Ausstieg aus der Kohle, wie sich der Ausstieg, schon der vollzogene Ausstieg aus der Kernenergie am Markt, sag ich mal, abbilden wird. Das heißt, das ist letztendlich ein Durchschnitt, sage ich mal, dessen. Aber wissend davon, dass der Energiemix vor allem immer mehr erneuerbar lastig wird, können Sie daraus halt dann auch Rückschlüsse ziehen. Das heißt, der Kernenergieausstieg als solches, wenn Sie das mal in den Kurven nachvollziehen, hat an den Märkten zu keiner Bewegung geführt.
Ist ja auch spannend, ne? Der Preis soll gleich bleiben, wobei die Nachfrage nach Strom ja total steigen wird. Du sagtest es ja auch mit dem Ausbau auf Wasserstoff oder E-Mobilität. Also es wird ja sehr spannend zu beobachten sein. Dann eine weitere Frage: Wo kann ich denn die Preisentwicklung nachschlagen? Auf welchen Portalen, Websites hast du da Tipps?
Ja, es gibt natürlich für die Mutter, also Sie können zu uns kommen, auf der Seite www.eex.com. Da haben Sie alle Zahlen, alle Marktdaten zu Strom, zu Gas, zu CO2, für alle Länder, für alle Preisfälligkeiten. Das ist sehr, sehr umfassend, was Sie da bei uns auf der Webseite sehen. Ansonsten können Sie auch, sag ich mal, auf verschiedene Portale gehen. Ich weiß auch, dass die Energieerzeuger selber das anbieten. Gibt es viele Servicemöglichkeiten, muss man mal ein bisschen schauen. Bei uns ist, sage ich mal, die Urdate, die dann aber immer wieder auch neu aufbereitet und konsumentenfreundlich auch dargestellt wird auf zahlreichen anderen Webseiten.
Dann eine weitere Frage, die fasse ich jetzt mal ein bisschen zusammen, hinsichtlich auch der Industriestromdebatte, die wir führen. Wenn wir ins Ausland schauen, wie sieht es denn da aus? Sind wir da wettbewerbsfähig mit unseren Strompreisen? Wie sieht es da aus?
Also da muss man klar unterscheiden. Also ich habe erläutert, dass wir bei uns an der Börse einen Großhandelspreis machen. Und dieser Preis, den ich dort aufgelegt habe, den Sie gesehen haben in der Kurve, das ist letztendlich der europäische Strompreis. Also das ist zwar der Preis für die deutsche Strompreiszone, aber es ist mit Abstand der liquideste Markt in ganz Europa und damit absoluter Referenzmarkt. Das heißt, es gibt noch Unterschiede, sage ich mal, in manchen Ländern ist der Preis höher, in anderen niedriger. Aber das ist schon so ungefähr der Preis, den man in Europa bei uns zahlt an der Börse. Der Preisunterschied, den Sie dann erleben, zwischen den Ländern, der kommt daher, dass Steuern und Abgaben unterschiedlich hoch sind. Das heißt, in Deutschland wurde zum Beispiel, ja, Sie haben es gesagt, den Industriestrompreis, eine Maßnahme, die jetzt getroffen worden ist, im letzten Jahr, man hat die Steuer, die Energie, die Stromsteuer für das Gewerbe auf den europäischen Mindestsatz reduziert und damit, sage ich mal, auch mehr Wettbewerbsfähigkeit geschaffen. Aber das sind Dinge, die außerhalb der Börse stattfinden letztendlich. Aber ja, der Strompreis in Europa, der changiert schon unterschiedlich großhandelsmäßig, aber letztendlich ist man da schon auf relativ gleichem Niveau.
Klasse, danke dir. Dann ist eine Frage, wie kann ich als Privatanleger an diesem Markt partizipieren? Und da gibt es einige ähnliche Fragen zu. Wir haben gerade schon gesagt, Edda Vogt sitzt mit mir hier im Raum. Wir werden das Thema auf jeden Fall aufgreifen, sowie das Thema Wasserstoff, aber auch, wie man entsprechend als Privatanleger investieren kann, mit welchen Produkten.
Da bin ich der
Möchtest du dazu?
Falsche. Da müsst ihr
Genau.
tatsächlich nochmal jemanden fragen, weil es gibt diese Produkte, ja, die dann referenzieren auf den Börsenpreis. Ich weiß, dass etliche Banken das anbieten, aber da habe ich nicht den Überblick. Aber das bestimmt würde mich auch interessieren.
Genau, da werden wir dann auch auf die Strompreise oder die Preise von Wasserstoff eingehen. Genau, du hattest das schon gesagt. Dann gibt es noch eine Frage zum Thema, wie wirken sich die Solarlieferungen von Privathaushalten derzeit auf die Preise ein? Du hast gesagt, das läuft alles quasi aktuell in den Preis rein und wird sozusagen beigemischt. Ja.
Ja, genau. Also die neue Welt, in der wir leben, ich nenne das immer, ist volatil. Also sie geht ständig auf und ab. Und das hängt damit zusammen, dass halt Erneuerbare hoch und runter gehen. Da reicht schon aus, dass sich die Wolke vor die Sonne schiebt. Hat schon
Ja.
eine Auswirkung. Und deswegen ist so wichtig, ich habe es gesagt, dass Wasserstoff ergänzend kommt, um halt ein Speichermedium zu haben, um halt diese Volatilität dann auch, sag ich mal, zu flankieren mit Grundlast, sodass in solchen Minuten, Sekunden, Stunden, dann halt Strom auch produziert werden kann.
So, zum Thema Volatilität, hier gibt es noch eine letzte abschließende Frage. Es gibt wohl Stromanbieter, die sich stündlich nach den börslichen Strompreisen richten. Auch eine ganz spannender Hinweis.
Ja, die gibt's. Wie gesagt, ist halt immer wichtig, zwei Dinge zu beachten. Man kann davon profitieren, ja, indem man halt dann vor allem auch in Stunden, wo der Strom sehr günstig ist, seine Waschmaschine anschaltet. Das heißt, man reagiert dann unmittelbar darauf oder sein Auto. Ja, sein Auto sollte man doch laden, wenn der Strompreis günstig ist. Und insofern sind solche Angebote natürlich attraktiv, wenn am Ende dann dadurch halt Vorteile entstehen. Man muss aber natürlich immer auch das Gegenstück sehen. Die Krise, wo extrem hohe Preise waren auf einmal, und denen möchte man natürlich auch nicht ausgesetzt sein. Und es gab Konsumenten in Europa tatsächlich, die das halt dann auf einmal tragen mussten, nicht? Dann hatten sie von einem Tag auf die nächste extreme hohe Strompreise. Das heißt, ich denke, das muss man sich sehr genau angucken. Aber natürlich, das ist sehr, sehr wichtig für die Energiewende, weil dadurch ja auch bestimmtes Ladeverhalten oder Konsumverhalten oder Produzentenverhalten angereizt wird. Aber ich denke, es ist ein Mix aus beiden, halt Reaktion auf Flexibilität, aber auch Absicherung und langfristiges Hedging.
Auch ein sehr, sehr guter Punkt. Das sind ja auch Erfahrungswerte, die man mit einer Solaranlage sammelt, dass häufig Strom dann da ist, wenn man vielleicht nicht zu Hause ist und nicht alle Geräte nutzt. Also von daher wird sich da sicherlich noch sehr, sehr viel entwickeln. War ein super toller Impuls am heutigen Montag von dir, Daniel. Vielen, vielen Dank. Wir würden uns freuen, wenn du uns Ende des Jahres ein neues Update geben könntest. Wie gesagt, das Thema hier trifft auf Riesenbegeisterung. Und ja, wie gesagt, das betrifft uns ja auch alle im alltäglichen Leben. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die Insights. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Teilnahme. Nächsten Montag geht es weiter mit Christoph Schon. Da freue ich mich, wenn Sie wieder rege teilnehmen. Und ich wünsche Ihnen eine ganz erfolgreiche Börsenwoche. Bis nächste Woche Montag. Und ja, herzlichen Dank nochmal.
Vielen Dank, Dankeschön.